Es ist wieder Après-Ski-Zeit. Grüß euch miteinander. Ist der Austragungsort der übernächsten WM noch tragbar? Das ist eines der Themen, die wir heute diskutieren mit dem Abfahrts-Olympiasieger von 1972, Bernhard Russi.
Grüezi miteinander und willkommen im zurück im Winter.
Ja, wir sind hier in anderer Matt.
Ja, glaub, der Frühling und der Ostern sind
gerettet. Bei dir ist eine gute Stube und als ich bei Ihnen kam, habe ich gesehen, es hat glaub, so viel Schnee in Andermatt wie der ganze Winter noch nie.
Nicht manchmal, ja. Ich gebe das zu. Ja. Also der halbe Meter hat gut getan.
Also die Ostern ist gerettet.
Jawohl, absolut.
Damit, dass wir das Werbespötli für die Heimatort noch platziert
haben. Danke vielmals.
Oder hast du das einmal mehr sehr, sehr subtil gemacht. Chapeau. Oder französisch Nobelkurort Courchevel hat an diesem Winter, an diesem Wochenende ein bisschen zu viel Schnee gehabt. Wir hatten dort drei Rennen angesetzt gehabt, Abfahrt und zwei Super-G. Die Abfahrt am Freitag, die hat man bei traumhaften Bedingungen durchgebracht, aber eben dann war Schnee, Regen, die Piste war in einem unfahrbaren Zustand. Darum die beiden Super-Gs gecancelt. Und jetzt hat der deutsche Skipapst, der Felix Neureuther, gesagt, er hat das nicht gut gefunden, weil ursprünglich wäre ja am Freitag, wo er die Abfahrt war, wäre ein super G-Plan gewesen. Das hat man ja dann geschoben, weil man gesehen hat, die Prognosen sind Samstag und Sonntag ganz schlecht, hat man die Abfahrt am Freitag gemacht. Und der Neureuther stellt sich jetzt die Frage, warum hat man denn das gemacht? Weil man hat ja in diesem Winter sämtliche Abfahrten hat man durchgebracht, keine Absage gehabt, im Gegensatz zum Super-G, wo man schon zwei Rennen hat müssen absagen in Garmisch und Beaver Creek. Gibst du ihm recht, Felix? Hat man den Super-G-Fahrer zu stark benachteiligt? Ist das nicht fair gewesen, was man da gemacht hat?
Ich glaube nicht, dass man über eine Benachteiligung und weiss gut, was man reden muss, sondern man muss sich einfach überlegen, dass eine Abfahrt in der Regel schwieriger ist durchzuführen als ein Super-G. In der Regel, wenn Super-G ganz normal sind, oder? Jetzt muss ich aber sagen, es hat ja die Zeiten gegeben, und das weiss der Felix ganz genau, dass, weiss nicht, am wenigen Wochenende aufs Mal schlecht Wetter angesagt war, und dann hat man aufs Mal gekehrt, hat man den Slalom führen genommen, und hat die Abfahrt auf den Sonntag verschieben. Das ist dann nicht fair gewesen gegenüber all denen, die diese Disziplinen gefahren sind. Dann hat man sich entschieden, das war ein Grundsatzentscheid gewesen, dass man in Zukunft hat immer die Disziplin Priorität, wo im Programm steht, egal was passiert.
Also hat man jetzt in Courchevel das Gegenteil
gemacht? Anscheinend ist das in der Zwischenzeit geändert worden. Man kann das relativ schnell ändern. Also Zürich hat ja immer über alle Regeln, über alle Bestimmungen hat oft mal einen Entscheidfehler und dann ist es so.
Was hast du jetzt gemacht, wenn du in der Jury gewesen wärst in Courchevel? Wie hättest du entschieden?
Ich weiss es nicht. Ich glaube, aufgrund von dem, was ich jetzt gerade vorher gesagt habe, hätte ich gesagt, der Super-G ist angesagt, wir führen den Super-G durchführen. Zumal noch etwas dazukommt. Ich meine, ob du einen Super-G fährst oder eine Abfahrt, bei schlechtem Wetter kannst du beides nicht fahren. So wie die Super-G heutzutage gefahren werden.
Aber eben, am Freitag, an diesem wunderbaren Tag, wo wir nachher eine super Abfahrt erlebt haben,
hätten wir auch einen Super-G
gesehen.
Für uns schon. Ich glaube auch für Skispezialisten, für die echten Skifans, die irgendwie einen gewissen Unterschied zwischen der Abfahrt und dem Super-G noch sehen. Aber ich glaube für das grosse Publikum, wenn die Abfahrt angesagt ist, ich weiss auch nicht, wie die Zahlen sind, aber haben wir automatisch mehr Zuschauerzahlen am Fernsehen als bei einem Super-G. Also ist rein marketingmäßig ist das sicher auch richtig.
Aber ich beharre jetzt auf der sportlichen Seite und es ist einfach Fakt. Wir hatten jetzt Stand jetzt, hat man in diesem Winter genau 6 Super-Gs gehabt. Jetzt kommt wahrscheinlich noch einer dazu. In Quitfield ist 7. Aber ist eigentlich zu wenig, oder?
Ja, jetzt sag du mir, ob irgendjemand zu kurz gekommen ist. Ist irgendjemand zu kurz gekommen, weil es ein oder zwei Super-G weniger gehabt hätte für eine Abfahrt?
Vincent Kriechmeier hätte noch eine Chance gehabt, allenfalls auf die Super-G-Kugel.
Aha, wegen der Kugel. Ja, gut, das habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt.
Ich glaube, ich glaube nicht.
Aber er hätte den Abfahrt nicht gewonnen, gell?
Wieso denn nicht?
Ja, weil sie hat sie gar nicht
gehabt. Ja, von dem her ist natürlich recht.
Okay. Ja, alles glaub, richtig
gegangen. Ich glaube, der hätte mit einem Super-G-Sieg sehr gut können leben, wenn er irgendwas, was durch einen 30 Punkte hätte, gut gemacht auf einen Marco.
Ja, das hätte er können. Ja,
30 Punkte hätte ich nicht gelangt.
Nein, noch lange nicht.
Also.
Also es ist eine Grundsatzdiskussion und ich würde also der Jury und überhaupt der FIS auch anraten, bei dieser Regelung zu bleiben. Dass die Disziplin, die an diesem Tag angesagt ist, dass die durchgeführt wird. Egal, wie die Wetterprognosen sind. Wenn man sie muss verschieben, dann tut man sie verschieben, dann kommt etwas anderes. Hinten nachher kann man es immer ändern. Aber an dem Tag, wenn am Samstag Sonne scheint, dann tut man am Samstag, egal, wenn das Slalom angesagt ist, nimmt man das Slalom und tut nicht die Abfahrt vorziehen.
Gut, jetzt ist aus Schweizer Sicht das Wochenende trotz allem grandios verlaufen. Obwohl nur ein Rennen war, hat Marco Odermatt sich 3 Kugeln gesichert. Gesamtweltcup, das hat man gewusst, dass er die holt. Die Abfahrtskugel war eigentlich nach Garmisch auch schon klar gewesen. Aber eben im Super-G, ist er irgendwie 154.
Darf ich ganz schnell etwas schon. Jawohl, man hat das gewusst. Alle haben es auch gesagt. Man hat es relativ früh gespürt. Ich würde einfach trotzdem daran erinnern, einfach für die, die jetzt hier auch ein bisschen zuhören, das ist keine Selbstverständlichkeit. Hat gell? Nein. Ich komme gar nicht richtig erinnern. Ja. Nur einfach, damit wir weiterdenken. Ja. Wir sagen zwar, ja, selbstverständlich, und wir gehen sogar einen Schritt weiter. Und sagen, es ist ja gar niemand rum. Wer ist denn rum? Also, doch, es ist doch, eine Einzeldisziplin. Bei den Männern, oder? Könnte man. Gerade mitgefahren. Darum möchte ich immer wieder daran erinnern, dass das absolut kein Selbstläufer ist, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass selbst mit einem so einem grossen Vorsprung, mit einer so einer Überlegenheit, den Gesamtweltcup zu gewinnen, ist keine Selbstverständlichkeit. Auch in den nächsten Jahren wird es keine Selbstverständlichkeit sein. Obwohl jetzt, das noch ein Zeitchen geht.
Er hat jetzt zum 5. Mal gewonnen. Marc Girardelli, der auch 5 grosse Kugeln geholt hat, der sagt wiederum, ich sehe niemanden, der Marco dort in den nächsten 4-5 Jahren, wenn er gesund bleibt, kann gefährlich werden.
Nein, ich sehe auch niemanden. Ja. Ich weiß nicht, wer. Ich weiß wirklich nicht, wer. Nur, das dürfen wir auch nicht vergessen, es geht dann verdammt schnell. Mhm. Es ist verdammt schnell gegangen, dass auf einmal Franjo von Alma da war. Mhm. In einer Zeit, wo man gemeint hat, ja gut, jetzt ist der Sarrazin und der Kilde ist weg und so, wer ist denn da? Und das geht dann sehr schnell.
Es ist noch wahnsinnig schnell gegangen, oder? Bis der Marco Odermatt ist da gewesen.
Genau.
Also du weisst ja, wie wir irgendwie 2014 oder bei den Olympischen Spielen nur schwarz gemalt haben, oder dass da nichts in Sicht ist, oder von hinten. Und dann ist er plötzlich eben da gewesen.
Genau.
Der absolute Superstar Odermatt. Jetzt um eine Kugel muss er ja noch kämpfen. Die um Riesenslalom.
Jawohl.
Oder es sind 48 Punkte, wo er dort vor dem Pinheiro Braten in Norwegen Brasilianer ist.
Das ist kein Selbstläufer. Das
ist kein Selbstläufer. Und darum, weil das kein Selbstläufer wird sein in diesem Hafel, auf diesem relativ flachen Riesenslalom, hat es einige gegeben, die gesagt haben, ja, aber jetzt, wo er Abfahrt und Super-G-Kugel auf sicher hat, jetzt könnte er doch in Quitfell zugunsten von diesem Riesenslalom ein Speedrennen opfern, dass er anstatt Super-G oder Abfahrtfahrt Riesenslalom trainiert. Er hat jetzt ganz klar gesagt, das mache ich nicht, ist für mich kein Thema. Du bist ja der, der im Verlauf von diesem Winter ein paar Mal hat zu einer Pause angeraten. Kannst du jetzt nachvollziehen, dass er die Pause wieder nicht einlegt und die Saison kompromisslos durchzieht?
Jawohl, kann ich nachvollziehen. Ich fahre vielleicht dort hinten an. Der Marco Odermatt ist ein Skifahrer. Er ist nicht nur ein Skirennfahrer, sondern er ist ein Skifahrer. Er ist ein passionierter Skifahrer. Für den gibt es nichts Besseres, als können mit niemand auf der Piste, kein Gegenverkehr und nichts, einfach über eine Piste abblochen. Ob es da um ein Weltcup-Resultat geht, ob es um eine Olympia geht oder ob es um ein freies Skifahren geht, ich würde fast sagen, spielt dann fast keine Rolle. Darum verstehe ich, dass er sagt, nein, ich will das geniessen, ich will die Rennen fahren. Das Einzige, was ich dann muss sagen, wir dürfen dann uns aber nicht Gedanken machen und wir dürfen auch nicht darüber reden, dass das Programm zu stressig ist, dass man müde ist, dass man die nötige Energie oftmals nicht mehr hat, was wir in der Vergangenheit 2-3 Mal gehört haben oder gemerkt haben, dann darf man über das nicht mehr reden. Dann muss man sagen, hey, ich hatte die Chance gehabt. Und er hat ja, wie du richtig gesagt hast, er hat ja können die langen Ski daheim lassen. Hat ja gelangt, wenn er die Riesenslalom-Ski mitgenommen hat und vielleicht zum Spass noch die Slalom-Ski noch.
Ja. Er sagt halt einfach auch, mir würden total die Emotionen abgehen,
genau,
wenn ich die Abfahrt oder die Super-G-Kugel würde in den Trainerhosen abholen.
Oder? Ja, das stimmt, genau. Also, das ist natürlich auch ganz ein wichtiger Grund, oder, dass du wieder dort bist. Kommt dazu, und das darf man schon, es ist jetzt nicht das Kinderspiel über die Abfahrt, aber es ist ein Unterschied, ob du in Quidfiel am Start stehst oder im Kitzbühel am Start stehst. Und oder ob du in Kitzbühel am Start stehst und sagst, ich will das Rennen und ich muss das Rennen ums Verrecken gewinnen. Oder ob du in Quidfield stehst und sagst, okay, keine Fehler machen, da kann eigentlich nicht wahnsinnig viel passieren, ich bleibe in meinem Rahmen, ich übertreibe es nicht, ich überdrehe nicht, ich habe den Genuss. Und dann kann der unten abschwingen und kann mit richtig grossem Stolz die Abfahrtskugeln empfangen.
Und was er natürlich im Hinblick auf den Riesenslalom am nächsten Dienstag, oder mal am nächsten Dienstag ist es, morgen in einer Woche, gleich kann machen, dass er vielleicht ein Riesenslalom-Training kann einstreuen, er kann ein Abfahrtstraining auslassen.
Ja, und die haben ja, glaube ich, noch einen Ruhetag dazwischen, kommt auch noch dazu.
Ja,
genau. Von der Abfahrt zum Riesenslalom kommt noch ein Ruhetag.
Also am Montag nach dem Super-G.
Wieder ein paar Schwünge an den HVL machen.
Dort ist meistens Hangover-Day, oder? wenn die Speed-Saison fertig ist, wird das eine oder andere
Bier mehr. Meinst
du? Ich glaube es schon. Glaubst du nicht?
Mal, ich glaube es, aber ich tue es nicht so laut sagen. Auch das mag er verleiden. Er hat so viel Reserve.
Auf jeden Fall, oder? Ja. Das hat er ja bewiesen, als er den Saisonpunkte-Rekord hat gemacht im 23 in Andorra. Wo er irgendwie am Donnerstag am Abend oder, so ist bedient war von Alkohol, dass der Christoffersen gedacht hat, so am Samstag im Riesenslalom bringt er keinen schönen Schwung mehr her, den habe ich in der Tasche. Was ist passiert? Er hat dem Christoffersen, glaube ich, 2 Sekunden abgenommen im Endeffekt. Oder? Also der Marco verdreht das tatsächlich.
2 Minuten 10. Das mag es leiden.
2 Minuten. Aha, von der Laufzeit.
Ja,
wenn du eine solche Basis hast wie der Marco, dann ja. Tatsächlich.
Kommt noch, nein, wir reden ja fast. Wir sind zu weit dort durch, aber einfach nicht vergessen, es kommt HVL, oder? Also, es ist dann nicht Alta Badia oder Kranjska-Gore, sondern es ist HVL. Und ja. HVL ist jetzt wirklich, ich will nicht sagen, ein Lahmenhang, sondern es ist jetzt nicht eine wahnsinnige Challenge. Von der Steilheit her ist das eher ein Riesenslalom auf der leichteren Seite.
Aber es ist die einzige Heimstätte von Lucas Pinheiro-Braten, oder? Ich meine, in diesen Zeiten, wo er noch für den norwegischen Skiverband gefahren ist, hat er oft trainiert.
In HVL?
In HVL, ja.
Nicht in Quidfiel?
Er als Techniker. Techniker waren immer in HVL.
Ja, Quidfiel oben ist natürlich gut, oder?
Ja.
Einfach unten nicht.
Aber die haben viel, die Norweger haben viel
ja, dort. Das habe ich nicht gewusst, oder weiss es nicht, ja. Oder?
Auf der anderen Seite ist ja der Braten eigentlich auch einer, der als brillanter Techniker, der er ist, noch gerne etwas Selektiveres hätte. Meinst du nicht?
Ich glaube schon.
Der Olympia Riesenslalom ja, ist eben, nicht viel gering.
Er gerade
ja,
mit dem gekommen. Oder? Dort hat er natürlich den Beweis. Ja. Und er hat vor allem bei diesen Schneeverhältnissen, die man jetzt sehr wahrscheinlich auch erwartet, kommt dazu, dass
erwartest du für Schneeverhältnisse?
Ich erwarte Frühlingsverhältnis.
Das ist nicht gut für Marco. Das hat Kranjska-Gore erzählt.
Eben ja, aber Quidso wäre Quidfiel besser gewesen. Quidfiel ist auf der Südseite mit Nordhang.
Ja.
Und da wäre der Schatten drin. Und HVL ist dann prall an der Sonne, gleich wie jetzt am Wochenende Ohren für die Frauen gewesen ist.
Mhm. Oder die Woche vorher Kranjska-Gore bei den Männern, oder?
Ist Schatten gewesen.
Nein, dort ist...
Ja, aber am Morgen war Schatten bei den ersten Läufen.
Ja, aber am Nachmittag.
Ja, die mag den drüber. Aber ist nicht zum Vergleichen.
Also ich bin schon zu Kranjska-Gore am Morgen im T-Shirt in diesem Zielraum gestanden und bin nicht der Einzige gewesen.
Warum? Hast du keine Zeit mehr zum Umziehen, oder was?
Was zum Umziehen?
Ja, dass du im T-Shirt kommst.
Ja, aber ich kann mich täuschen lassen.
Ah, das ist dann schon. Gut, okay, ja, gut.
Ich habe ein T-Shirt angelegt und die Jacke drüber. Und dann habe ich die Jacke abgezogen. Und darum habe ich nur noch ein T-Shirt an. Ich glaube, das ist legitim. Findest du nicht auch?
Ja, absolut, absolut, absolut.
Ja, eben. Nein, Kranjska-Gore also ist Pralison, ist ein richtiges Frühlingsrennen gewesen. Oder? Und dort hat man gesehen, dass der Marco im Vergleich zum Pinheiro dort ein kleines Defizit hat.
Gehabt.
Ja, hast du das Gefühl, dass
gehabt. Weißt du, ich sage immer gehabt, weil die sind so gut. Mit Marco zusammen, mit der Entwicklung, mit der Technik, mit der Produktion, mit den Erfahrungen und so weiter, dass sie jetzt auch für das eine Antwort finden, bin ich ganz sicher.
In so kurzer Zeit?
Ja. Ja.
Also es könnte ja auch eine Geschichte sein, oder, die mit dem Ski zusammenhängt. Und da behaupte ich jetzt, dass das nicht innerhalb...
Mit dem Ski und vielleicht, wenn man das so ein bisschen einfach ins ganz kleine Detail geht, ist der Wille, schnell zu fahren, von Marco ein bisschen grösser als der Wille von Pinheiro. Mhm. Und der Pinheiro, ich meine, er ist nicht umsonst ein Samba-Tänzer. Er ist nicht umsonst so ein bisschen der feine Typ. Und das zeigt er auch auf dem Schnee. Er fährt eine unheimlich feine Klinge. Und ich glaube, das ist dann halt vor allem im griffigen Schnee, im Frühlingsschnee, ist das natürlich schon ein kleiner Vorteil. Aber das kann man abschauen und das kann man ändern und das kann man auch probieren zu machen.
Gut, also.
Wenn es einer hat, dann hat es Marco.
Gut. Dann
also ich würde jetzt sagen, der Marco gewinnt den Riesenslalom eher als den Pinheiro Braten.
Gut.
Das ist genau, eine Ausgangslage,
das
oder?
Ist genau das, was ich von dir jetzt habe hören. Wir schauen, weil der unser Heiland Russi das prognostiziert hat.
Wobei, das ist keine schwere Prognose, das kann jeder sagen.
Das ist schon wieder gell? Wahr.
Ja.
Aber
ja.
Lass mich doch jetzt so dich mal sein. Loben, oder, wenn ich dran
okay,
bin.
Okay, gut, ja? Danke.
Wir müssen nochmal zurück auf Courchevel, auf die Abfahrt, oder, wo wir den Sieg hatten von Vincent Kriechmeier, den zweiten Platz von Giovanni Franzoni und den dritten von Marco Odermatt. Aber es hat natürlich noch einen anderen Knaller gegeben. Du weißt, was ich meine, oder? Der Rücktritt von Nils Hintermann.
Aha, ja.
Wo für viele, oder eigentlich fast für alle, außerhalb von der Familie Hintermann, völlig aus dem Nichts gekommen ist. Er ist ja auch noch am Morgen ist er am Besichtigen gsi, hat sich am Start oben eingewärmt und dann plötzlich fällt er am Start. Er erklärt nachher im Ziel seinen Rücktritt, weil er sagt, er werde seit längere Zeit am Start von Panikattacken geplagt. Und er will das zweite Leben, das er nach seiner Krebserkrankung im letzten Jahr hat, dass er das nicht aufs Spiel setzen will. Mhm. Jetzt erinnert mich der Rücktritt von Nils Hintermann an deinen in Garmisch 1978. Du bist zwar noch gefahren, oder, die WM-Abfahrt, aber hast unmittelbar danach, oder, hast du den Rücktritt erklärt.
Also wenn ich noch schnell bei dem darf bleiben. Und ja. Ich habe nicht gewusst, dass es meine letzte Visite wird. Also, ja. Das habe ich nie gedacht.
Ja. Ja. Aber es und ist das hat ja der Nils an diesem Morgen auch noch nicht gewusst.
Ja, es ist total andere Ausgangslage, andere Voraussetzungen. Ja. Das Tempo war etwa das gleiche gewesen, ja. Aber einfach grundsätzlich. Das ist eine fantastische, eine hervorragende Leistung von Nils Hintermann. Die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Und dass es überhaupt macht. Das ist beispielhaft für, ich würde fast sagen, für alle Leistungsspitzensportler. Zu realisieren, wenn der Moment da ist, und vor allem zu realisieren, dass nicht nur eine Ära fertig ist, sondern dass eine andere Ära anfängt, wo noch viel wichtiger wird sein, als sagen wir die 10, 15 Jahre vorher. Und das hat er, glaube ich, er hat es auch sehr gut übergebracht, er hat es auch sehr gut begründet. Ich finde es super, dass einer dazu steht. Ich kann mich nicht mehr überwinden, ich kann das nicht mehr bringen. Ich bin nicht mehr bereit, alles noch einmal aufs Spiel zu setzen, wenn nur der leichteste Zweifel rum ist. Und der war anscheinend rum. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht angehockt und habe gesagt, das gibt es ja nicht. Ich bin irgendwie gar nicht überrascht gewesen.
Ich meine, ja, komm jetzt.
Nein, ich schwöre es. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, was in der Vergangenheit im letzten zwei Jahren passiert ist mit ihm, wo er durch hat müssen, was für die Kämpfe als das gewesen sind, wie zufrieden er, also ich weiss ja, ich sehe ja auch nicht 100%ig in ihn, aber wie glücklich, dass er muss sein, dass er Gesundheit wieder zurück hat, die generelle Gesundheit. Ja. Da ist dann Gesundheitsgefahr auf der Abfahrt nicht weit weg. Oder? Mhm. Und dass du das realisierst und am Leben Danke sagst. Mhm.
Jetzt müssen wir ja sein Comeback gleich noch ein bisschen einordnen. Ich meine, er ist nach der Chemo-Bestrahlungstherapie, hat er im letzten Februar ausgesehen, als er in Gramontana als Zuschauer zu diesen Weltcuprennen kam, wo ich gedacht habe, ja, das kannst du vergessen, oder? Mhm. Und dann fährt er in diesem Winter zweimal in Top 6 in Gröden und bei sehr schwierigen Verhältnissen in Kitzbühel.
Mhm.
Also, ich mag mich nicht erinnern, dass einer mit einer vergleichbaren Krankheitsgeschichte so ein Comeback hat geschafft, du schon?
Nein, im Skisport sicher nicht.
Ja,
ich weiß, dass
Lance Armstrong
mit ähnlichen Vorzeichen, ich weiß nicht, wie viel mal die Tour de France gewonnen hat. Es geht in die Kategorie.
Stark unterstützt von der Medizin.
Ja, ja, ist klar. Ja. Aber das, ich glaube, das bringt nicht, dass man das jetzt auch nur erwähnt. Es ist halt einfach so. Ja. Aber es tut beweisen, wie wichtig Gesundheit für den Mensch ist. Und wenn du von Schlechtzwegen, ob das jetzt Grippen ist, ob das ein Beinbruch ist, ein Kreuzbandriss oder eben das verrückte Ding, wo der Nils gehabt hat, wenn du von dem zurückkommst und realisierst, ich bin wieder gesund, ein besseres Doping gibt es nicht. Mhm. Ein besseres Doping gibt es nicht. Da werden oftmals Kräfte frei, die vorher gar nicht rum waren. Ich meine, man kann x Beispiele bringen. Pyramid Zurbriggen, wo mit einer kurzen Intervention nachher der Weltmeister wird. Das hat mit der Medizin allein nichts zu tun, sondern das hat mit der Einstellung oder mit dem Wissen, dass du wieder gesund bist und dass du dankbar bist, dass das wieder so wieder ist. Das ist, wie ich gesagt habe, das ist das beste Doping, was es gibt.
Also dann ist das für dich nicht verwunderlich, dass der Nils Hintermann zweimal in Top 6 fährt?
Nein, weil da kommt noch etwas anderes dazu. Weißt, es gibt ja, ich weiß auch nicht, ein paar hundert, die talentiert sind für so etwas auf dieser Welt. Die einen zum Shooten, die anderen zum irgendetwas anderes machen. Und Nils hat es zu denen gehört, die einfach eine fantastische Voraussetzung gehabt hat von seinem Gleitvermögen, von seinem Tempovermögen, sehr wahrscheinlich auch von seiner Sicht, dass er die Linie gesehen hat, dass er alle Schwierigkeiten auch richtig einschätzen konnte. Das verlierst du nicht durch eine Grippe, ich sage jetzt extra Grippe, oder? Auch mit wenig verlierst du das nicht. Mhm. Oder auch mit ganz grossen Sachen verlierst du das nicht. Mhm. Das wird wieder weggemacht, wenn ich schon einmal gesagt habe, durch den Gesundheitsgedanken. Also ich bin, nein, und ich glaube, wenn jetzt, sagen wir jetzt, die psychologische oder die mentale Situation nicht dazugekommen wäre da noch viel mehr anders drin gelegen. Aber Nils, da musst du dir jetzt überhaupt keine Gedanken machen.
Vor allem, wenn man die WM-Abfahrt anschaut in Gramontana.
Ja.
Nächstes Jahr.
Ja,
Nils
ja,
auf ein Leibgeschneider gewesen.
Absolut. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass der Entscheid, der einmal getroffen werden muss, ob der jetzt 2-3 Jahre früher kommt oder ob er wegen einem Unfall im Nu muss getroffen werden, spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, es kann jeder stolz sein, der einen Entscheid trifft. Und im Fall von Nils, die Art und Weise, wie er ihn getroffen hat, finde ich absolut beispielhaft. Fantastisch.
Er ist jetzt,
auch wenn er uns dann fehlt, klar. Die Nummer fehlt. He?
Ja, ja.
Das darf man nicht vergessen.
Er wird ein Team fehlen, oder?
Das ja.
Er war ja immer einer gewesen, oder, wo bei einer Sitzung nicht einfach alles abgenickt hat, oder? Bei einer Mannschaft. Er war unbequem gewesen, oder? Hat Sachen gefordert, oder? Er war ein richtiger Teamleader gewesen,
ja.
Oder?
Ja.
Definitiv. Und darum werden wir ihn vermissen. Er ist jetzt 30, als er den Rücktritt erklärt hat. Du bist ein Jahr jünger gewesen.
30.
Nein, du bist 29 gewesen, im 78.
Ja, 29.
Du bist dann 30 geworden, oder?
Gut, im August dann.
Genau.
Ist dann schnell gegangen.
Ja, aber du bist, ja,
schnell
bist zu dem Zeitpunkt bist noch 29 gewesen. Was ist bei dir eigentlich, was hat mehr den Ausschlag gegeben für den Rücktritt, dass du das erste Mal von Peter Müller bist geschlagen worden oder dass auch noch ein Russ ist vor dir gewesen?
Beides. Es ist beides zutroffen. Aber das ist sehr, sehr gespassig gesagt. Ich habe irgendein ist zum Spass, habe ich gesagt, ich weiss zwar nicht, wie lange ich einfahre, aber wenn mich der erste Russ und der Peter Müller das erste Mal schlägt, dann höre ich auf. Ich habe dann aufgehört nach dem Rennen in Garmisch, nach der Weltmeisterschaft, wo ja eigentlich keine Geschichte war. Ich bin voll dabei gewesen, bin irgendwie bei der zweiten Zwischenzeit sogar noch vorne gewesen, verliere den Halsfüdler bis ins Ziel runter. Und dann hat es irgendein, ich weiss nicht mal, der Rang 13 oder 14. Das ist eigentlich nicht schlimm gewesen. Aber im Zurückfahren im Auto habe ich realisiert, dass der Skirennsport unheimlich viel Energie kostet. In jeder Beziehung, oder? Training, Vorbereitung, Verantwortung, Gefahr, selbstverständlich. Und dass ich eigentlich muss glücklich sein, dass ich immer noch zu weg bin und immer noch vorne mitfahren und immer noch gesund und alles zusammen. Und dann, im gleichen Moment, ist mir sicher, hey, Moment, das Leben ist ja mit 30 nicht fertig. Wenn ich weiter und gut leben will, muss ich eigentlich nur einmal so viel, wenn nicht mehr Energie in alles zusammen investieren. Also, ist das der Moment, wo ich aufhöre. Mhm. Und es hat nie wehgetan. Überhaupt nicht. Gar nicht.
Du bist bei einer Ampel, oder? Hast du den ultimativen
zwischen zwei Rotlichtern.
Ja.
Ja.
Was hat er denn deine Lieben daheim gesagt, wo du ihn angerufen und ihm mitgeteilt hast, dass jetzt gerade zwischen diesen zwei Rotlichtern der Rücktritt...
Ich weiss nicht einmal, ob ich Ihnen das mitteilt habe. Ja. Ich habe es natürlich selbstverständlich meinem obersten Chef, also zuerst meiner Frau, mitteilt. Mhm. Beim ersten Rotlicht hat er gesagt, weißt du was, jetzt überlege ich gerade, wie lange soll ich das noch machen. Mhm. Und beim nächsten Rotlicht habe ich gesagt, ich muss nicht mehr überlegen, ich habe jetzt aufgehört. Er hat gesagt, ja, ist gut.
Also sie ist neben dir gehockt?
Sie ist gefahren.
Ah, sie ist gefahren.
Ja, ich habe die Skischuhe angehabt, nicht können
fahren. Das Handy hat es ja dann noch nicht gegeben.
Und dann habe ich es am Döl Vogi mitteilen. Der hat dann auch gelacht und gesagt, ja, ich komme gerade über, wir reden über das. Und dann habe ich gesagt, nein.
Also hätte ich wollen umstimmen, der Döl?
Ja, ist ja klar, ja. Oder?
Aber ist, wie wir
nein, es ist richtig gewesen. Es ist richtig gewesen. Ja. Ich mag es jedem gönnen, der das kann machen kann. Etwas, aber da bin ich jetzt ein bisschen ein anderer Typ als andere. Etwas, was ich nicht hätte können. Ich hätte nicht können sagen, ich fahre nur die Saison. Und ich verabschiede mich in Maldiser, in Gröden, in weiß ich nicht wo.
Wieso hättest du das nicht können?
Ich habe nie.
Spannung nicht mehr hergebracht.
Ich habe nie das letzte Mal zum Starttor auswählen.
Ja.
Das hätte ich nicht können. Ich hätte mir gesagt, wieso soll ich in Kitzmühl nur einmal zu dem Starttor raus, wenn es nachher eh fertig ist? Das.
So wie es der Beat Feuz gemacht hat.
Ja, in meiner Philosophie hat das für mich nicht gestimmt. Ich verstehe es aber, wenn es der Beat will. Mhm. Der hat gerade noch Preise mehr Sicherheit auf Lager gehabt als ich, sehr wahrscheinlich. Nicht nur sehr wahrscheinlich, sogar sicher. Das hat gestimmt, das haben andere gemacht. Ich glaube, der Didier Guiche hat das auch in dem Sinn und Geist gemacht. Ich glaube, nichts gegen Slalom und Riesenslalomfahrer. Als Slalom und Riesenslalomfahrer kannst du das. Mhm. Gell? Sind wir uns einig. Dann kannst du sagen, okay, ich fahre jetzt noch den Winter und das ist der letzte. Aber als Abfahrer,
ja, aber du musst einfach warten.
Musst du einfach zuwarten, bis es du dir selber zugibst. Ja. Es ist verdammt gefährlich und dahinter auch Schiss und so weiter und so fort. Das darfst du dir einfach nicht zugestehen. Mhm. Bis es so weit ist.
Jetzt reden wir über eine Slalomfahrerin, und zwar über die Jahrhundertslalomfahrerin Schifrin, die in Ohren ein weiteres Mal gewonnen hat.
Und wie?
Ja,
und wie? Hat die einen runtergelassen in dem zweiten Lauf? Ich meine, in Führung war. Ja. Ich meine, da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass sie da und dort vielleicht noch ein bisschen mehr ausschwingen tut. Hat ja schöne Gräbli gehabt. Hat die können rausstehen mit dem Aussenski. Nein, die hat nichts liegen lassen. Also überhaupt keinen Zentimeter. Mhm. Unglaublich.
Jetzt hat die ja 8 Mente von 9 Slaloms oder in diesem Winter hat sie gewonnen. Ist eine
also nicht nur gewonnen. Also nicht nur gewonnen.
Hat sie eigentlich zerstört, oder? Ihre Konkurrenz, oder?
Ja, wenn man mehr als eine Sekunde Vorsprung hat, oder jetzt, ich glaube, das letzte Mal, jetzt ist es da noch eine Sekunde gewesen, dann ist das, dann machen sich die anderen schon Gedanken, weil die sind ja auch voll gefahren. Mhm. Die haben ja auch alles probiert. Mhm. Und dann nützt es nichts, wenn du probierst zu analysieren, wo ist denn die so schnell gefahren, sondern du musst dich fragen, wo habe ich es denn verloren? Mhm. Oder? Mhm. Ja, also es war eindrücklich.
Ich möchte wieder Freund Neureuther aus Deutschland zitieren, der gesagt hat, wenn die Schifrin einen Winter lang im Mannenzirkus für Slalom fahren, dann wird sie im zweiten konstant in die Top 20 fahren.
Lass dir zu, seht ihr das?
Felix,
das, wenn Felix, das gehört, das los. Ist überhaupt keine mutige Aussage. Das ist weder mutig noch irgendwie
sexy.
Nein, das kann jetzt jeder sagen. Schon ihr fahrt so in einer eigenen Liga,
ja,
dass es zwischen Männern und Frauen im Slalom, he, im Slalom durchaus Platz hat, dass du dort. Und es kommt natürlich darauf an, in welchem Männer ist ein Slalom, mit welcher Startnummer. Aber ja, sagen wir, wenn es umkehren tust,
ja,
umkehren, wenn man es umkehren ja würde und sagen, lass die 20 besten Männer in Ori auch runterfahren, dann ist die Schifrin eher in der Top 10 als in der Top 20.
Bin ich mir nicht sicher. Und wir haben jetzt vor Mannentour geredet, also nicht auf die Frauen zugeschnittenen Slaloms in Ohren, sondern
ja, aber die fahren
auf der ganzen Hand.
Die fahren ja einen ähnlichen Hang in Hafjelder Final.
Ja, aber es ist jetzt der Riesenslalom in Hafjell oder der Slalom in Hafjell ist kein Mannenklassiker. Wir reden bei den Männern reden wir von Madonna di Campiglio,
okay,
wir reden von Kitzbühel, wir reden von Adelboden und wir reden von Wengen selbstverständlich, oder?
Ja.
Und Fast de Belvoir in Val d'Isère.
Ja.
Das sind die Monumente, oder, wo der Felix meint. Der meint er, oder, wird Schifrin mit einem Jahr Probenlauf im zweiten Jahr auf Top 20 fahren. Du behauptest, sie würde auf diesen Hängen gegen Männer in die Top 10 fahren. Das wollte ich von dir wissen.
Moment, ich habe vorher gesagt, in Top 10 würde sie jetzt bei den Verhältnissen, die jetzt waren, sind, ja, würde sie reinfahren im Vergleich, im Quervergleich. Wenn du jetzt mit, sagen wir jetzt, wie viele Hangseln ich nehme...
Nehmen wir Madonna di Campiglio.
Ja, oder Adelboden. Nehmen wir Adelboden. Ja. Komm, nehmen wir Adelboden. Und wir geben aber nur 30 Männer Starterlaubnis, dann fährt sie in die Top 20. Wir zeigen du so viel. So muss man eben auch noch rechnen.
Ja, das ist absolut genial. Ja.
Ich weiss schon.
Weisheit, Teil 1.
Also, das Spiel gibt es ja, das gibt's ja seit eh und je. Ich habe zufällig gestern Abend einen Doc geschaut. Wie heisst der Schachspieler? Kasparov.
Ja.
Mit der damaligen besten Frau Poglar, heisst Jutta. Dominik behaftet.
Ja,
eine Ungarin.
Ja.
Ist als kleines Mädchen schon Weltklasse gewesen. Der Vater hat die gezüchtet, also die ganze Familie gezüchtet. Und hat dann probiert, in die Weltklasse, also in die Meisterklasse reinzukommen. Ist dann auch reingekommen. Da musst du ja irgendwelche Punkte haben. Und irgendeines Tages war der Moment da gewesen, wo sie gegen den Kasparov hat können spielen. Sie hat 13 Partien gegen ihn. Ich weiss nicht mehr, wie viele Remis und wie viel verloren, aber sie hat nie gewonnen.
Mhm.
Und oftmals ist die 14. Partie gekommen, wo sie, und der Kasparov hat selber gesagt, sie ist eigentlich besser als ich. Das hat er damals gesagt, das ist jetzt, was ist das, 20 Jahre her? He?
Mehr wahrscheinlich.
Sie war nur in einer ganz anderen Zeit. Hast du das können machen? Ja. Sie ist eigentlich besser, sie ist intelligenter, sie kennt mehr, aber sie hat den Killerinstinkt nicht, hat er gesagt.
Mhm.
Und das hat er vielleicht ein bisschen zu laut gesagt.
Mhm.
Und in der 14. Partie, das war absolut wahnsinnig, also ich verstehe zu wenig von Schach, aber es war dann gut erklärt, dass sie in der Mitte der Partie oftmals hat sie verkehren, hat sie gemerkt, sie war im Hintertreffen, und oftmals hat sie gemerkt, jetzt bin ich wieder auf der gleichen Ebene wie er. Jetzt können wir das Spiel wieder zu Ende spielen, ich verliere das Spiel nicht. Dann hat sie zu sich selber gesagt, das reicht mir jetzt nicht mehr. Ich will nicht mehr unentschieden spielen, sondern ich will die Partie gewinnen. Und sie hat die letzte Partie gegen den Kasparov gewonnen, mit die 14. Partie. Das heisst, dass zu den, also ich glaube, das ist auch ein bisschen in anderen Sportarten, das ist jetzt sicher im Schach so gewesen, es ist ganz eindeutig zum Beispiel im Golf, ich spiele ein bisschen Golf, dort haben die Frauen nicht den Killerinstinkt, den sie haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende eben auch auf der Skipiste noch können.
Also, dass Schifrin einen weniger ausgeprägten Killerinstinkt hat als Christoph.
In dem Moment, wo das Gelände überhand nimmt, ja. Wo der Berg überhand nimmt, ja. Wo der Berg dann auch ja. Noch eine Challenge ist. Ja. Also nicht nur,
Fast nicht nur
blau-rot, ja. Sondern ja. Der Berg, die Highlight, ja. Übergang und so. Ja. Das wird schwierig, aber ja, Felix, Top 20, da hast du absolut recht. Bin ich einverstanden mit dir, das wird sie schaffen. Wann hat er gesagt? Im zweiten Jahr?
Ja.
Hat sie ein ganzes Jahr Zeit?
Ja, ein ganzes Jahr.
Oder muss sie sich führen schaffen von hinten?
Nein, oder das muss
sie
nicht.
Oder geben wir deren ein Freilos? Top 30, oder?
Du würdest ihr eine Weltkarte geben, eine Weltkarte in den Top 20.
Nein, du musst 31. Also kannst nicht umstürzen. Du musst ein bisschen bei der, in der Regel bleiben.
Gischere ist 31.
Genau. Wie,
die startet in Levi mit dem
Hang, den
sie kennt, oder in Levi. Oder?
Wie sie 500 Weltcup-Punkte hat, kann sie mit 31 fahren. Gut. Ja. Das wird interessant.
Wäre eigentlich ein spannendes Experiment.
Ja. Ja.
Du bist ja mal Vorsteher von dem Alpine-Komitee. Wie würdest du jetzt mit einem Fall umgehen? Ich meine, wir haben es bei der Lindsay Vonn erlebt. Lindsay Vonn hat irgendwann einmal gesagt, sie will gegen die Männer fahren.
Mhm.
Ist dann nachher nicht erlaubt worden. Wenn jetzt Schifrin eines Tages sagt, du, ich habe bei den Frauen, ich habe jetzt wirklich alles gewonnen, mir fehlt Herausforderung, ich will es nochmal bei den Männern probieren.
Ah ja, die Lindsay hat ja in Lake Louise.
Ja, genau.
Die Lindsay hat in Lake Louise mitfahren. Ja. Und ich müsste die Protokolle, ich weiß ja so viel Protokoll geschrieben.
Du warst der Chef gewesen, oder, vom Alpine-Komitee?
Chef ist falsch ausgedrückt. Ich bin der Leiter von der Sitzung.
Vorsteher
von der Sitzung. Ja. Also ich musste schauen, dass niemand zu lange redet. Und so.
Ja.
Aber wir haben solche Gedanken gehabt, dass man sagt, okay, wir machen 2 Minuten Pause und lassen sie runterfahren auf die Zeit.
Mhm.
Nach dem 31 oder irgendein haben wir das machen. Und ich glaube, das haben wir aufgrund von der 500-Punkte-Regel gesagt, wenn jemand dazwischen kommt, dann kommt es dort in Frage.
Ja.
Ich kann dir aber nicht mehr sagen, warum es nicht geklappt hat.
Mhm. Mal, das weisst du tot sicher. Kannst doch du mir jetzt nicht sagen,
nein, das
als Vorsteher von diesem Alpine-Komitee.
Ich gehe nach dem Podcast gehe ich gerade mal die Protokolle ausgraben und dir anrufen.
Wir tun es nächstes Mal
besprechen.
In unserem finalen Podcast.
Dann interessiert es niemand mehr, ist der Winter schon lange vorbei.
Doch. Das ist ja übernächste Woche, wo wir das machen.
Okay.
Dann wird es noch brennend interessieren. Wendy Holdener in diesem Rennen dritt geworden.
Ja, gute Dritte.
Aber einfach mit einem höheren Rückstand auf die Schifrin. Ja. Sie hat ja eine Phase in ihrer Karriere, wo sie sehr gut mithalten konnte mit der Schifrin. Kannst du dir vorstellen, dass die nochmal konstant, nicht in einem Rennen, konstant mit der Schifrin mitfahren
kann? In der Theorie selbstverständlich, ja. Selbstverständlich. Und ich will jetzt die Hoffnungen nicht zugrunde reissen. Ich glaube schon, dass Schifrin allen so ein bisschen bezüglich Feinmotorik, bezüglich auch Aggressivität, bezüglich vielleicht sogar Taktik und Technik ein bisschen voraus ist.
Mhm.
Und ich weiss nicht, man hat ja bei der Wendy Holdener die gute Entwicklung, ich glaube, dieses Jahr hat man das schon auch gesehen, aber es nicht immer so schnell war, dass sie jetzt doch angefangen hat, ein bisschen schmäler zu fahren. Und ich glaube, das ist ja eine Diskussion, die immer wieder wird kommen. Eine Zeit lang ist man breitspurig gefahren, dass man sauber hat können wechseln. Und dann hat man gemerkt, dass jeder Zentimeter, wo du weiter raus bist, mit dem Aussenski gleich Meterverlust ist. Also hast du am Schluss halt einfach so und so viel Abstand gegenüber den Besten. Und da ist die Schifrin nicht überall, aber in gewissen Sektoren unheimlich schmal und unheimlich eng. Und wenn die Wendy das auch noch hat, schaffen, und das wird sie können, darf ich sagen, warum? Weißt du, warum?
Ja, sag mir's.
Weil ich glaube, dass der Skilaufen lassen, das direkt, das Abstechen, Kugeln laufen lassen, lernst du im Riesenslalom. Und ich glaube, dass der Riesenslalom-Aufwand von der Wendy sich lohnt auf die Länge raus, auch für einen Slalom.
Ja, aber der Auftritt von ihrem Riesenslalom am Samstag war wieder desolat gewesen. Also sie hat sich gerade mit Ach und Krach hat sie sich für den zweiten Lauf qualifiziert.
Ja, aber sie hat auch gute Läufe gehabt, der Winter. Das müssen wir jetzt einfach so gestalten. Und noch eines.
Sei der Ehrenvorsitzende vom Wendy Holden Fanclub.
Nein. Und noch eines. Ich sage ja nicht, dass die alle zusammen. Übrigens ist die Situation, wenn ich mich nicht täusche, so, dass die Hälfte von allen Slalomfahrerinnen auch Riesenslalom fahren. Und das tut. Und die besten Slalomfahrerinnen sind automatisch auch, also nicht alle, aber die besten Riesenslalomfahrerinnen. Ich glaube, von der Top 9 sind.
Also Kathi Truppe, die jetzt ist viert worden, knapp hinter der Holden.
Du musst es nicht so eine holen. Ja. Du musst es nicht so eine holen. Du musst Schifrin, du musst Rast, du musst.
Lena Dürr, oder?
Lena Dürr, ja,
doch, die hat,
eigentlich
die
in normalen Verhältnissen.
Die hat fast Olympiamedaille geholt im Riesenslalom.
Ja, klar. Ja, ja. Und im Slalom auch. Du musst dann halt das erste Tor rennen.
Ja.
Nein, was ich damit sagen will, das ist für mich ein Grundübel und ich habe eine Grunddiskussion, eine Grundfrage. Aus welchem Grund tut ein guter Skifahrer, das sind ja alles hervorragende Skifahrer, das sind Künstler, die Slalom fahren. Wieso fahren die zwischendrin nicht Riesenslalom, auch wettkampfmässig? Jetzt gibt es Slalomfahrerinnen und Slalomfahrer, wo, also jetzt hier in Ohren, habe ich zugeschaut. Die gehen auf Ohren. Die sind nur wegen dem Slalom dort. Qualifizieren sich nicht für einen zweiten Lauf. Straucheln oder hängen irgendwie im dritten, vierten Tor ab. Das sind was? 2000 Kilometer hin und her. Und du fährst nur eine Disziplin. Anstatt dass du sagst, hey, Moment, ich nehme doch den Riesenslalom mit. Ich bin Skirennfahrerin. Ich bin Skirennfahrer. Das gehört dazu. Die langen Bögen, das Tempo, dass es eigentlich ein bisschen schneller geht. Das hilft mir nachher im Slalom auch. Ich weiss, das gibt's natürlich gewisse Theorien. Ich weiss, dass gewisse Trainer sagen, ja, aber wir müssen so viel schaffen für einen Slalom an dem Schwung, damit wir nur einigermaßen können mithalten. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Ich bin nicht Trainer, das ist natürlich...
Hast du mal gesagt, du wärst nie ein guter Trainer?
Ich wäre kein guter, ich wäre zu ehrlich. Ja. Ehrenwort. Ich wäre kein guter Trainer gewesen. Aber ich glaube einfach, dass der Riesenslalom an und für sich am Skirennfahrer gut tut. Auf die anderen Seiten übrigens auch. Mhm. In die schnellen Disziplinen. Das ruhigt ab von den sogenannten Spezialabfahrer. Sieht man immer wieder, dass die zurückkommen. Kriechmeier zum Beispiel. Und oftmals fahren die super Ski. Mhm. Und sie fahren nachher auch in der Abfahrt besser sein. Also, der Aufwand, an so Ort hingehen, für 10 Tore zu fahren oder nur einen Lauf, finde ich nicht richtig. Und ich würd den Schweizer eigentlich anraten, jetzt gerade, wo wir in einer Situation sind, wo wir ja nicht wahnsinnig viel zu verteidigen haben, dort vorne, oder? Bei den paar Einzelnen, wo wir hinten führen, jetzt wieder mit einer ganzen Armada müsste kommen. Würde ich persönlich gern sehen, ich sage nicht, ich würde es machen, ich würde gern sehen, wenn alle Slalomfahrerinnen auch Riesenslalom fahren.
Ja gut, es fahren ja fast alle Schweizer Slalomfahrerinnen den Riesenslalom mal.
Nein.
Was?
Ja nein, okay. Die Wendy.
Ja, die ist ja in den Riesenslalom gefahren,
die Wendy. Kami Rast, ja. Die sind gefahren. Ja. Und dann?
Der Thalenbach beispielsweise.
Ja, aber Mejar fährt nicht. Talin Danjop fährt nicht. Delian Christen fährt nicht.
Christen ist doch gefahren.
Delian Christen? Ja. Wo? Im Riesenslalom?
Ja.
Nein, ja, kannst du dir vorstellen. Die hat nicht einmal Riesenslalom-Ski.
Ja. Nein,
ich glaube, die hat kein Riesenslalom-Ski. Aber sie würde das. Ich glaube, dass sie wirklich auch eine gute Riesenslalom-Fahrerin wäre. Und jetzt kommt ein Detail. Das Laufen lassen, die Ski laufen lassen, das Feinen um die Kurven umziehen, das lernst du im Riesenslalom. Und genau auf einem Slalomhang, wie jetzt hier in Ohrig war am Wochenende, dort nützt es nichts, wenn du kurz schwingen kannst und auf der Kante umreitest, kommst du nicht vorwärts. Und darum, es geht ja nicht um die Weltklassierung dann im Riesenslalom. Das glaube ich nicht, dass das für alle möglich ist. Aber du lernst gewisse Sachen, die du im Slalom auch brauchen
kannst. Wir haben vorhin die Dani Allenbach schnell angesprochen, wird von vielen als absolut Supertalent gehandelt. Du hast sie jetzt angeschaut, in Ohren, habe ich gehört.
Hat nicht zuerst mal, ja.
Schaust du die intensiv an.
Ja.
Aber hat sie wirklich das Potenzial für dich für eine ganz grosse Karriere?
Das weiß ich natürlich nicht, oder? Das weiß ich natürlich nicht.
Du siehst doch mit dem magischen Experten auch,
Aber ob das in eine grossartige Karriere ausartet oder aufhört, das ist eine zweite Frage.
Ich habe nur gefragt nach dem Potenzial.
Ja.
Potenzial.
Was ich sehe, ist, dass sie gewisse Sachen hat, wo nur die ganz Grossen haben. Also die Spritzigkeit, die Feinmotorik, die sie hat, auch die gewisse Aggressivität, auch von der Linienwahl, dass sie ab und zu halt irgendwo an einem Ort reinschneidet und dann das weiss, mit einem kurzen Schwung zu retten. Das ist wirklich beispielhaft. Das ist nicht, sagen wir, Mittelmass. Das ist sehr, sehr gut. Oder man tut unterscheiden. Es gibt in diesen jungen Jahren gibt immer wieder Talente, die kommen. Dann gibt es gewisse Talente, die kommen, weil sie schnell sind, wie sie gute Zeiten fahren, wie es eher halt vielleicht Gleiterinnen oder Gleiter sind, die den Ski laufen lassen können. Aber das allein reicht dann bei schwierigen Verhältnissen nicht mehr. Und dann gibt es solche, die von der Athletik her gut sind, gut drauf sind, spritzig sind, feinmotorisch auf der Höhe sind und wo du eben merkst, dass das halt einfach die gewisse Aggressivität, der Killerinstinkt ist ein blödes Wort, aber man weiss halt schon, was man damit meint. Es geht nicht nur darum, dass sie am Start stehen und sagen, ich riskiere jetzt einfach alles, sondern ich riskiere an gewissen Orten so und so viel und merke genau, wenn ich wieder einen ausschwingen muss. Und das hat sie.
Gut. Und jetzt sind wir mit der jungen Allenbach in diesen Junioren-Weltmeisterschaften gelandet in Narvik. Schweizer Männer haben dort überzeugt. Manser Silber im Super-G, der Fuchs Gold im Slalom in sensationeller Manier, überraschender Manier. Ein Desaster aber auf der Abfahrt. Nicht, weil es nicht gut gefahren wäre, sondern weil es nicht fahren konnte. Aufgrund der Witterungen beide Abfahrten, Frauen und Männer, ersatzlos gestrichen. Und jetzt war ja das so quasi wie die Hauptprobe von der WM von den Grossen im 29. Oder sagen wir, es war ein Prolog für die WM im 29. Und wo Narvik die Weltmeisterschaft bekommen hat, haben ja dem FIS-Kongress ein paar gesagt, seid ihr denn wahnsinnig, eine Weltmeisterschaft an einen Ort zu geben im hohen Norden von Europa, wo du im Februar ganz schlechtes Licht hast, A und B, sehr unstetiges Wetter, also meistens Wind, viel Niederschlag. Und die Junioren-WM gibt all denen recht.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen Zufall dabei, dass es jetzt denen recht gibt. Wir wissen ganz genau, dass das Wetter überall ein bisschen anders sein kann. Am gleichen Wochenende jetzt haben wir da zum Beispiel in Ore, wo ja damals auch eine grosse Diskussion war, genau in die Richtung, haben sie auch gesagt, das ist unverantwortlich, dass wir im Februar da oben die Weltmeisterschaft haben. Wir haben es dann wollen, wechseln mit den Nordischen. Und Nordische, die haben natürlich gesagt, nein, wir wollen unsere Weltmeisterschaft nicht zurück im März, sondern wir wollen vorne bleiben, warum auch immer. Da sind wirtschaftliche Interessen auch dabei gewesen. Ich bin ja einverstanden, jawohl, es ist ein grösseres Wetterrisiko in Narvik als in der Theorie, als in Courchevel. Aber in Courchevel sind wir gar nicht gefahren, in Narvik.
Im Moment, wir hatten eine wunderbare Abfahrt in Courchevel, haben wir vorhin gerade darüber geredet.
Ja, gut, aber die hätten wir ja am Samstag gehabt, weil wir hätten ja am Freitag den Super-G gehabt. Du weißt, was ich wollte. Ich meine,
nein, aber
es gibt etwas, was man muss sagen. Ich meine, alle die jetzt heute kommen und sagen, man hätte die Weltmeisterschaft nie nach Narvik dürfen gehen, die haben alle gestimmt für Narvik. Und alle haben gewusst, ja, aber nicht alle, aber mehr haben.
Beispielsweise nicht. Ja, sicher haben die WM in Gröden wollen.
Ja, okay, aber eine Stimme, die nach Gröden geht. Wo ist denn die Schweizer Stimme hingegangen?
Die Schweizer Stimme ist Narvik gewesen.
Also, dann dürfen wir doch einfach nicht mehr reklamieren. Dann müssen wir das akzeptieren. Und es ist ein demokratischer Entscheid mit allem Wissen und Gewissen. Und man hat sicher, man hat die Statistiken von den Wetterproblemen oder von den Wetterverhältnissen, hat man ja auch, die muss man ja vorweisen. Also kann man die auch anschauen. Es ist gut möglich, dass man sagt, ja gut, wir tun dahinter positiv werden. Hat es ja auch Schönwettertage gehabt in diesem Februar. Hat es vielleicht 5 schöne Tage gehabt und ein paar, die weniger gut waren.
Ja, das Wetter ist teilweise dort schon gut, aber du hast immer eher, vor allem wenn du gegen Nachmittag um 2 bist, hast ein schlechtes Licht. Und darum sage ich, tu doch das einfach
Aber das ist natürlich, wir reden von Mitte Februar, oder?
Wir reden von Mitte Februar. Und darum sage ich, tu doch die WM dort her platzieren, unabhängig von dem, was die Nordischen wollen, zu dem Datum, was sonst der Weltcup-Finale ist. Also, vorletzte Märzwoche.
Das Weltcup-Finale für einen?
Ja. Das wär ja eh das Beste, wenn du mit dem ultimativen Höhepunkt würdest die Saison beenden. In allen anderen Sportarten ist das so. Du hast Fußball-WM, ist am Ende der Saison. Hockey-WM ist am Ende der Saison. Nicht im irgendwie mit drin.
Ja, das ist klar. Es ist alles möglich. Ich kann da nicht viel mehr dazu beitragen. Da gibt es natürlich bereits jetzt höchstwahrscheinlich unterschriebene Verträge, die nur schwierig werden sie zu ändern.
Aha.
Ja, weil wenn man so an solche Sachen denkt, dann darf man nicht erst zwei Jahre vorher daran denken, sondern muss halt in dem Moment daran denken, wenn der Entscheid gefällt wird.
Ja, aber es muss doch auch im Sinn von diesen Vertragspartner sein, dass man das Optimum für die Sportler rausholt. Und das sage ich jetzt, es ist jetzt nicht ein halbes Jahr vor der WM, sondern es ist fast 3 Jahre vor der WM, oder?
Ja, aber ich glaube nicht, dass man das jetzt ändern kann. Aber die Idee ist richtig.
Von was für Verträgen redest du?
Ja, von den Fernsehverträgen. Ja. Das sind die wichtigsten Verträge. Also das sind die Werberechte, die Übertragungsrechte und all das Zeug. Das ist sicher unterschrieben. Das ist sicher nicht mehr verhandelbar. Nehme ich jetzt einfach mal eine an. Zumal das, was du vorher gesagt hast, das Kehren von Alpin zu Nordisch, das ist nicht neu. Das hat man immer wieder gedacht, hat es immer wieder hinführen geholt, dass man den Weltcup-Final einmal nach vorne nimmt, aufgrund von der Weltmeisterschaften, die man nach hinten tun will. Kann man auch darüber diskutieren, aber im übernächsten Mal und nicht im nächsten Mal.
Also gut, dann müssen wir damit leben, dass Desaster vorprogrammiert ist.
Nein, überhaupt nicht.
Wo bin ich mir sicher?
Nein, würde ich überhaupt nicht sagen. Wir hatten genau die gleichen Ängste in Ore auch, wo die Weltmeisterschaften waren. Genau die gleichen Ängste.
Ja, aber Ore ist nochmal ordentlich südlicher von Narvik.
Ja, es ist keine grosse Welt. Ja, Narvik ist ganz oben im Norden, das ist klar. Ja,
das ist ein Unterschied.
Und Ore ist eher in der Mitte von Skandinavien, das kann man auch noch sagen.
Und hey, die letzte WM-Abfahrt im 19. war eigentlich auch eine Farce. Eine Windlotterie vom Sträubsten.
Aber das darfst denen, die dort gewonnen haben, natürlich nicht sagen. Das darf man, ich finde es auch nicht. Ja, was heisst Windlotterie? Weißt du, Marcel, Abfahrt und Wind. Das sind wie zwei siamesische Zwillinge. Also, die gehören immer dazu. Und du musst immer mit dem leben können. Egal, wo du bist. Ob du am Lauberhorn bist, oder ob du in Gröden bist, oder ob du in Aare bist. Ja, schwierige Verhältnisse oben runter. Absolut verstanden. Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit, oder, dass du im hohen Norden solche Verhältnisse hast, ist eben ziemlich grösser, oder? Selbst wenn du auf Quitfell runter gehst, ist es stabiler.
Ich sage nur eins, wir haben ein bisschen Krankheit, wenn wir ein bisschen Krankheit haben, wir tun das Rad immer wieder nachher probieren zu erfinden, wenn es schon so weit ist. Oder? Es ist viel zu spät. Die Diskussion muss man führen, bevor solche Entscheidungen gefällt werden. Und nachher hat es keinen Wert mehr.
Gut,
aber man kann natürlich daraus lernen. Bin ich mit dir einverstanden? Ja.
Und wir zwei...
Wir würden jetzt plädieren, dass in Zukunft Weltmeisterschaft immer nach dem Weltcup-Finale sind.
Genau.
Egal wo.
Ja.
In Soldeo, ja. Egal wo.
Gut, in Soldeo ist dann wiederum schwierig, oder? Aber auf Soldeo kannst du sowieso keine WM vergeben, weil die Abfahrt für eine WM nicht reicht. Auch von der Höhendifferenz nicht.
Du kannst alles.
Ja.
Wie viel Höhendifferenz brauchst
du? Du
brauchst 800 Meter Höhendifferenz, oder?
Wie in Sarajevo, oder? Bei den Olympischen Spielen.
Genau.
Wo man gesehen hat, dass man zu wenig Höhendifferenz hat für die Olympiade, ist man irgendwie in ein Hotelzimmer innen und hat dort den Star gemacht.
Nein, man hat das Hotel Bued als Starrampe.
Ach so, ist es.
Rundum um die Starrampe herum hat man ein Hotel Bued. Also. Ja, man hat die 10 Meter gebraucht, aber man muss nicht so eng sehen. Beaver Creek hat 750 Höhenmeter. Ja, es braucht 800.
Ja, aber es ist eine geile Abfahrt. Bielkrieg ist eine geile Abfahrt.
Es gibt
alles
immer,
weißt du, aber das kannst du ja von Soldeo nicht sagen. Soldeo ist nicht wahnsinnig viel drin. Oder?
Kommt darauf an, wie man sie baut.
Ja.
Es kommt darauf an, was man daraus macht. Es kommt darauf an, wie die Kurven sind. Es kommt darauf an, wie die Sprünge sind. Wie Bewegungen. Ich meine, es gibt ja auf den Abfahrten sehr oft, wo halt noch zusätzlich Bewegungen drin gemacht werden mit Schneehüpfen und so. Kann man schon. Aber ist natürlich nicht der grosse Klassiker. Nein, ist es nicht.
Aber eben, zum Abschluss von diesem Block, du würdest schon unterschreiben, WM immer am Ende der Saison, Alpin.
Ah, soll ich das jetzt schon?
Ja.
Soll ich das jetzt schon unterschreiben?
Ja, komm.
Doch, es macht irgendwie Sinn. Doch, es macht irgendwie Sinn, weil der Weltcup ist ja ein starrer Block. Und es wäre, ja, ich glaube, es wäre eine gute Idee. Ja. Wieso machen wir das eigentlich noch nicht?
Sag ich schon lange.
Ja, nein, du hast es noch nicht schon lange gesagt.
Ich habe dir das
heute zuerst mal gesagt.
Ich habe dir das schon gesagt, als du noch Chef bist, Bardo Forster, vom Alpin-Komitee, habe ich dir das schon immer gesagt.
Gut.
Ramon Sennhäuser, müssen wir auch noch darüber diskutieren.
Ja. Ja.
Gell? Ganz wichtig. Der Bursch wird 34. Von den Resultaten her erfüllt er faktisch der BK-Status nicht. Also wenn du über 3 oder über 29 bist, dann musst du, wenn du den BK-Status willst, einen Fixplatz haben im Weltcup, also Top-3-Platzierung im Europacup, hat er nicht. Er war das Jahr in diesem Weltcup-Winter das einzige Mal in den 15 gewesen. Also du musst ihn streng genommen musst ihn aus dem Kader eliminieren. Jetzt gibt es aber solche, die sagen, Ramon Sennhäuser hat nach wie vor die Möglichkeit, an einem guten Tag in die Top 10 reinzufahren. Wir haben im Slalom von hinten nicht wahnsinnig viel, was kommt. Jetzt muss man doch dem eine extra Wurst braten. Wie siehst du das?
Eigentlich stimmt alles, fast alles, was du gesagt hast.
Ich meine, du wirst sagen, stimmt alles nicht, was ich sage.
Nein. Ja, also, ich fahre auch ein bisschen von vorne an. Ja. Der Ramon Sennhäuser hat die Resultate nicht gebracht. Der Ramon Sennhäuser hat die Resultate nicht, die es für den Status, also für den Kaderstatus anscheinend braucht. Heisst mit anderen Worten, ist es meine Meinung, man hat Regulatorien, was es braucht, damit du einen Kaderstatus hast. Die darf man nicht verletzen. Mhm. Die muss man behalten. Und man darf bezüglich Regulatorien, wegen diesem Status, wenn kommst du rein, weil über den Status, darf man nicht verweichlichen, darf man nicht aufweichen. Ja, aufweichen.
Ja, aber was jetzt hat man aber Ramon eigentlich schon letztes Jahr, oder?
Dann hätte man es nicht dürfen.
Ja.
Das ist meine Meinung. Man hat auch verschiedene, hat nicht alle die gleiche Meinung wie ich. Aber was man unbedingt muss und was man muss können, dass man dem Ramon sagt, los Ramon, du hast zwar den Status nicht, du bist nicht automatisch dabei, aber du bekommst von uns eine Einladung. Du bekommst von uns, also von Swiss Ski, eine Einladung, dass du mit uns kannst trainieren. So viel du willst, wenn du willst, und wenn du im Training die Leistungen bringst und hinten nachher mit der riesen Druck kommt von irgendeiner Armade von 6, 7, 8 jungen Slalomfahrern und du dich da vorne bestätigst, dann muss man ihn auch für den Weltcup-Einsatz melden. Oder dann halt vielleicht irgendein auch für einen kleineren Einsatz, das spielt ja eigentlich keine Rolle. Aber solange er nicht irgendjemandem einen Platz wegnimmt, müssen wir das können machen.
Aber müsst ihr genau selber zahlen, oder im Training?
Ja, das würde ich dann sagen. Mhm. Ich würde in dem Moment sagen, ja, okay, du hast den Kaderstatus nicht, du bist nicht in der Mannschaft, also für die Folge dessen musst du halt die Spesen selber auf dich nehmen. Ich würde so weit gehen und sagen, den Trainer musst du nicht anteilmässig zahlen, aber Reisespesen, Übernachtung und so weiter, was wirklich an Spesen anfällt, in Cash für Swiss Ski, das muss der, den du einladest, selber zahlen. Wir können ja auch, oder wir machen ja das hier auch, dass wir einen finnischen Rennfahrer einladen tut. dass der bei uns trainieren kann.
Ja gut, aber das ist eine Kooperation mit dem finnischen Verband und dafür zahlt der finnische Verband auch ordentlich Geld dran.
Also wer denn das zahlt, spielt denn keine Rolle. Es ist ja einfach so, der Mann ist, oder das ist, wie heisst der Lechto? Oder wer?
Elian Lechto, ja.
Ja. Der ist ja nicht im Kader, aber er darf mit uns trainieren. Und jetzt einfach Folgendes, der Ramon Sennhäuser ist ja so ein Riesentalent. Und ich habe heute schon einmal gesagt, die Talente gehen nicht einfach verloren. Der ist im Stand, dass er oft mal, dass er wieder vorne mitmischt. Da wäre ich jetzt nicht unheimlich überrascht. Klar, er braucht seine Pisten, er braucht seine Verhältnisse und alles zusammen. Aber oft mal ist er da und mischt wieder mit. Und dann sind wir, weißt du, wie froh, dass wir noch einen fünften Schweizer haben, der vielleicht ein paar Punkte holt im Ganzen, oder? Also das ist absolut machbar.
Wir haben ja Kaderstatus,
nein. Kaderstatus, ja. Nein. Einladung, ja. Mhm. Spesen selber, ja. Selber, das ist ein Profisportler. Mhm. Das ist kein Amateur, also schon, sind ja alles, aber das ist in dem Sinne ein Profisportler, also ja, und dann ist es sein Entscheid, macht, und er nimmt niemandem etwas weg, das ist noch ganz wichtig.
Nein, eben, ich sage ja, du hast von hinten nicht wahnsinnig viel
im Moment nicht
drücken,
nein,
oder?
Ja.
Jetzt haben wir den Juniorenweltmeister, oder? Der Fuchs,
ja.
Wo wir jetzt im Weltcup-Final in Kvitfjell, im Hafjell zuerst mal am Weltcup-Start gesehen, oder? Aber dann hast du so eine schon ein Lütolf oder ein Reto Mechler, wo schon ein paar Weltcup-Einsätze hatten, aber jetzt dort die Welt noch nicht niedergerissen haben. Oder?
Weißt, es kommt ja dann oft mal Diskussion, genau bei denen auch. Was macht man denn mit denen, die den Status nicht haben? Macht man dann das Gleiche? Dann sage ich, ja, dann macht man das genau gleich, solange sie ihre Resultate im Training, ihr Level im Training bringen. Das ist ja genau gleich wie im Fußball auch. Im Fußball shooten die auch einen Haufen mit, die halt einfach die Leistungen im Training nicht bringen. Dann sind sie halt nicht im Team und hocken nicht einmal auf der Bank, sondern sind auf der Tribüne. Bis zum nächsten Mal.
Ja gut, und jetzt darf man ja schon nicht vergessen, der Ramon Sennhäuser hat einiges geleistet, oder? Für die Skischweiz. Der hat ja 6 Weltcup-Rennen gewonnen.
Zwei beste Slalomfahrer, die wir je hatten.
Gemessen an Weltcup-Sieg nach dem Juli, ja. Oder? Hat ja. Einen Weltcup-Sieg weniger als der Daniel Juhl. Hat Silbermedaille gewonnen, oder? Bei den Olympischen Spielen 2018.
Und hat auch das Jahr, 2-3 Mal, also sektionsmässig oder läufmässig, hat er gezeigt, zu was er noch fähig wäre. Also,
ja, er hat die beste Zeit, oder? Zadelboden.
Ich würde
nicht
das
auf einer Löhle haben.
Ja, ja. Ich würde das nicht verspielen.
Oder? Und wenn du jetzt gerade noch im Hinblick von unserer Heim-WM in Gran-Montana wieder ein relativ flacher Slalomhang, wir haben dort 5 Startplätze, nachdem dass der Loic Meyer in Saalbach ist Weltmeister geworden.
Die könnten wir nicht einmal füllen im Moment.
Ja.
Sehr wahrscheinlich vom Level her
gesehen. Also ich meine, du hast im Moment Meyer, Neff, Dritten. Und dann sind wir beim Juhl.
Ja.
Oder? Und gut, der Juhl hat in Gurgel in diesem Winter oder ein gutes Ergebnis gehabt. Und beim Juhl glaube ich schon noch,
dass der in der zweiten Saison
mit.
Ja, ja, der hat den zweiten Atem, wirst du sehen. Oder der dritte werden das schon.
Ja, ja, das glaube ich auch. Und ich würde es auch nicht ausschliessen, dass der Sennhäuser nochmal reüssiert.
Gell, und es beruht natürlich eine gewisse Hoffnung, dass der Fuchs dann auch oft mal reinspringt. Nur, und das haben wir in der Vergangenheit öfters auch gesehen, wir haben ab und zu Junioren-Weltmeister gehabt in anderen Disziplinen, die dann einfach den nächsten Schritt nicht geschafft haben. Ich hoffe, dass der schafft. Er ist ja im Europacup dabei und so. Also nicht vorne dabei, aber er hat eine gewisse Erfahrung schon
gehabt. Nicht Hammer-Ergebnis gehabt, der Giuliano Fuchs, oder? Aber die Plaschi-Schule absolviert, oder? Bei Skivalet. Der Plaschi hat beim Giuliano Fuchs schon geschaut, im U16-Bereich, dass er nicht die 24 Meter Radius Ski fährt, sondern die Grossen im Weltcup fahren, oder? 30 Meter Radius. Und der Plaschi, wo du vorhin gesagt hast, von der zu breiten Skistellung, oder? Bei der Wendy Holdener. Plaschi hat ja das gelöst, beim Loic Meyer, das Problem, indem er einen Gummizug genommen hat.
Ja, dann hat er einen schwachen Gummi genommen.
Sehr starker Hartgummi, oder? Den er dort genommen hat. Und der Meyer hat ja zuerst Zetter und Mordio geschrauen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er am Gummizug ist, schneller gewesen wie ohne Gummizug.
Ja, ja,
oder?
Ja.
Und seitdem, oder, kann der Loic Meyer alles, was es braucht. Aber eben, jetzt sind wir abgeschäfert. Jetzt sind wir beim...
Wir sind bei den Slalomfahrern. Nein, wir sind nicht weiter weg.
Beim Giuliano Fuchs.
Ja, genau. Oder?
Ist ein hervorragender Skifahrer. Oder? Also das ist auch einer, der im Steilen besser ist, als wenn es flach ist. Behaupte ich.
Er wird es uns zeigen. Er wird
uns zeigen. Jetzt hast du den so genau angeschaut. Jetzt hast du den Giuliano Fuchs so genau studiert.
Ja, ich glaube.
Jetzt findest du einfach, oder? Er wird es uns zeigen.
Ja, ja, ich mag mich erinnern an die Direktübertragungen von den Fissrennen, wo er gefahren ist. Ja. Und dort hat man es schon gesehen. Nein, Spass beiseite. Moment. Wenn ein Junioren-Weltmeister wird, dann hat er zwei ganz wichtige gute Sachen. Er hat Technik, die brauchst du im Slalom, und er hat den Kopf dazu. Du musst zweimal runterfahren, um Junioren-Weltmeister zu werden. Und der zweite Lauf ist verdammt schwer.
Gut, er hat im zweiten Lauf nicht geführt, oder? Also er hat nicht den Druck gehabt.
Ja, ist gleich.
Ja.
Er hat im zweiten Lauf auch gewinnen, oder? Also er muss sich dann auch entscheiden, führen oder einfach Standby, ja, und Remi oder weiss ich, ja, was, oder? Ja. Das hat er nicht gemacht.
Ja. Wieso Remi, oder? Bei einer WM?
Ja, stehen bleiben, wo du bist. Wenn du nach dem ersten Lauf 9. bist, das Resultat behalten, einfach nicht verlieren, einfach jetzt nicht aussteigen und so. Nein, Sprung nach vorne. Nicht all in, he? Gell, über das haben wir auch schon diskutiert. Das Schlachtwort all in,
ja. Ja.
Ist wie ein Fluch. Ist wie ein Fluch. Es funktioniert nicht beim Ski.
Ja. Das haben wir thematisiert.
Haben wir thematisiert.
Bei Lindsay Vonn, oder?
Einfach nur ganz schnell. Man kann sagen, ich greife an und ich tue etwas riskieren. Aber all in, überall das Gleiche, geht nicht.
Ja.
Du musst ab und zu irgendwo an einem Ort ein bisschen ausschwingen,
ja,
die Linien ändern,
ja,
die Stangen vergessen,
ja,
und die Mulde sehen.
Mhm. Eben. Wir haben es diskutiert bei der Lindsay Vonn und wird noch schnell mit dir. Du als grosser Social Media Freund, wo du jeden Tag Zeug postest.
Ich weiss nicht einmal, wie das geht.
Ja, Moment. Ich sehe dauernd Sachen von dir auf Facebook beispielsweise. Der Instagram-Kanal habe ich jetzt von dir noch nicht so verfolgt, oder? Aber auf Facebook bist du sehr aktiv.
Bin ich.
Und bei der Lindsay Vonn, oder, hat mir jetzt nur noch gefällt, die Live-Übertragung von der Operation. Also ich habe ja sonst aus dem Spital, aus dem Krankenzimmer, habe ich eigentlich alles gesehen. Aber die Operation live, die hat mir gefällt. Aber mir geht das einfach schon so, es geht mir zu weit. Findest du das geil?
Hä? Würde mir auch gehen, aber ich kann das nicht bestätigen, weil ich habe es nicht gesehen.
Ja.
Ich habe es nicht gesehen oder ich blättere dann halt weiter. Sagt man denn blättern? Tut man blättern im Facebook? Also übrigens, Facebook schaue ich nie, gar nie.
Ja, aber machst du deinen Kanal, tust du den nicht selber bewirtschaften?
Nein, ich glaube, wenn ich richtig geschult bin, eine Wahnsinnsschule gemacht, Instagram, dass das automatisch auf Facebook geht. Ist das nicht richtig?
Aha, also Instagram, das...
Ja,
das,
ja,
das,
ich bin ein Poster, ja, ja.
Du,
ja,
bist
ja
ein Instagrammer, oder?
Ja, ja, jetzt habe ich dreimal den Wachthausgöp ausgeschrieben,
ja, wo
am 6. April ist.
Ja, eben.
Aber das sind natürlich schon auch professionelle Sachen. Es
hat noch Startplätze. Ja. Am Wachthaus
gehen. Aber wir haben noch Platz, aber nicht mehr viel. Ja. Ja.
Also geben Gas oder Anmeldung für ein Wachthaus gehen. Ich muss zum Abschluss noch etwas Politisches mit dir diskutieren.
Oh, jetzt wird es heiss. Da bin ich schwach, gell? Politik bin ich nur am Stammtisch gut, sonst nicht.
Du bist
keine Kompetenz.
Du bist mit deinem diplomatischen Geschick, den du hast, bist doch du der perfekte Politiker. Die Mitte, oder? Du bist der potenzielle Präsident von Die Mitte Schweiz.
Oh, du wolltest mich jetzt gerade schubladisieren? Ja.
Nein, nein. Es geht um Johann Elias, Vizepräsident. Die Süddeutsche hat geschrieben, dass, und die Süddeutsche ist eine Qualitätszeitung, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die Recherche verheben. Sie sagen, der Johann Elias bekommt vom britischen Verband nicht mehr Nomination für die Wiederwahl.
Ah ja?
Ja. Ja. Schreibt die Süddeutsche. Und dann schreibt sie auch noch, Johann Elias ist Doppelbürger, ist ja in Schweden aufgewachsen. Der schwedische Verband, der ihn auch könnte nominieren, hat offenbar auch kein Interesse an dem.
Mhm.
Also ist das Zent vom Johann Elias als Vizepräsident?
Also wenn er natürlich von niemandem vorgeschlagen wird, ja, also nicht von einem Mitglied nicht vorgeschlagen wird, und Mitglieder von der Generalversammlung sind die nationalen Verbände. Mhm. Also ist Great Britain, ist Schweden, ist Schweiz und so weiter. Von irgendeinem Mitglied muss er vorgeschlagen werden. Ich bin nicht einmal sicher, ob er dort in dem Mitgliedsverband muss Mitglied sein oder was auch. Das weiss ich nicht, oder? Aber es muss offiziell sein. Also ich kann nicht einfach sagen, ich will jetzt noch einmal und ich komme allein und ich brauche niemanden. Das geht nicht.
Und er kann nicht irgendwie für Sambia, von Sambia sich aufstellen lassen, weil da müsst ihr ja die entsprechende Staatsbürgerschaft haben, meint ich, oder?
Ja, nehme ich schwer an. Ja. Nehme ich schwer an. Ich glaube einfach, da fließt, da geht noch ein Haufen Wasser drüst ab. Ich sage, bis das so weit ist. Und selbst wenn jetzt die Engländer gesagt haben, nein, wir dürfen die nicht mehr aufstellen, die haben ja auch nicht immer alle die gleiche Meinung. Und oftmals ändern die Meinung, ja, wir haben jetzt gleich gesehen, es ist halt gleich besser, anstatt nur irgendjemand anders. Kontinuität ist wichtig und so weiter. Auch die, ob Schweden, ja, ich weiss, er hat ja eine schwedische
Verbindung. Ja, er ist dort aufgewachsen. Ja, er ist genau. Dort gross geworden.
Und ich glaube, er redet sogar auch Schwedisch.
Ja, das ist seine Muttersprache.
Also ich habe probiert, Schwedisch zu reden mit ihm, aber er hat es nicht verstanden, sondern bin ich falsch gewesen.
Die Akzent wahrscheinlich, oder? Wo du hast da irgendwas, wo du in
Nein. Ora. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist eine Geschichte, die man kann diskutieren. Kann ich aber nicht sagen, wie die schlussendlich rauskommt. Und ich würde bei solchen Sachen immer wirklich alle Türen offen lassen, dass man alles noch hat, noch eins besser machen und verändern und halt dann gleich noch wählen und gleich noch portieren.
Aber wenn jetzt der Elias nicht aufgestellt würde für die Wiederwahl, könnte die grosse Stunde von Urs Lehmann bald schlagen?
Ja, das war in der Vergangenheit immer so gewesen. Also ich persönlich würde sagen, das wär eigentlich eine gute Alternative oder eine gute Wahl. Ob die liebe Skiwelt, wo ja alles immer Freundschaften sind und Mitkämpfer und miteinander haben wir es gemacht und wir tun jetzt das miteinander ändern, ob die da alle einverstanden sind und nicht irgendeinen im letzten Mal gleich noch irgendeinen aus dem Sack zaubert, bin ich nicht so sicher. Da bin ich nicht so sicher. Wir dürfen eins nicht vergessen. Wir müssen uns die ganze Vergangenheit anschauen, oder? Mark Hodler, Kasper, alles Schweizer. Schweizerische Skiverband ist in der Schweiz. Es ist, weißt, wir Schweizer wissen schon, was wir können. Und jetzt noch einmal zurück zum Urs Lehmann. Er wäre die perfekte Person, von mir aus gesehen. Er wäre CEO und Präsident in einer Person. Das ändert ja nicht viel.
Du würdest Geld sparen, oder? Und das hat Fiss ja, glaube ich, im Moment ziemlich nötig. Das
ist ja unter Umständen. Ja, ich bin offen und bin eigentlich gewundert, was denn da schlussendlich entsteht. Also wie gesagt, automatisch, also selbstsicher und ein Selbstläufer wird die Nachfolge, auch wenn, sagen wir jetzt offiziell, noch lange kein Gegenkandidat rum ist das kein Selbstläufer. Mhm.
Ich denke, als Schweizer
noch. Ich habe es aber auch vom Urs noch nie gehört, dass er das würde machen.
Ja gut, jetzt im Moment kann er ja das in dieser Situation noch nicht sagen. Oder? Jetzt meine ich, jetzt hockt er ein Boot mit dem Elias als Fissio.
Ja, muss aber noch rudern.
Ja, genau. Er ist der Schlagmann. Oder? Ja, kann man so sagen. Oder? Als Schweizer denke ich noch zwei andere Namen. Also, ich habe das Gefühl, wenn der Elias nicht mehr kandidiert, könnte Jean-Philippe Rocha, der ja jetzt schon im Vice Council für Swiss Ski hockt, ein Thema sein. Und dann habe ich noch ganz eine verrückte Idee. Oder ich finde es eben eigentlich gar nicht so verrückt. Ich finde, sie liegt eigentlich auf der Hand. Franz Julen.
Franz Julen Zermatt?
Ja. Weißt du, ich sage dir warum?
Warum?
Kennt sich erstens einmal hervorragend oder mit dem Skisport aus, aufgrund von dieser Zeit, die er mit seinem Bruder im Skizirkus verbracht hat. Ist OK-Chef von der.
Also, das muss schon verfügen, also er weiss, wie man mit Skischleifen tut.
Ja, klar, ja. Ist ein begnadeter Service-Mann.
Ganz
ja. Kennt es von der Basis. Oder? Dann ist er für Intersport, oder? Ist er CEO gewesen von einem Konstrukt, das ähnlich funktioniert wie FIS. Also mit den Landesverbänden, die du hast. Er hat das hervorragend gemacht dort. Er hat auch hervorragend einen Job gemacht als OK-Chef von den Rennen in Zermatt, die nie stattgefunden haben. Obwohl, dass die Rennen nie stattgefunden haben, hat er es geschafft, oder? Dass man dauernd darüber berichtet hat, ist ohne Kunst. Also für mich wäre der Franz Jürgen ein hervorragender Mann.
Also ohne Zweifel, absolut, absolut. Also sagen wir, wenn es die Stelle vakant ist oder vakant wäre, und jetzt niemand da sich aufdrängen tut oder auch niemand offiziell schon drinnen ist. Also sagen wir, wenn jetzt der Urs Lehmann sagt, nein, kommt nicht in Frage, ich bleibe dort, wo ich bin und ich mache das, was ich kann und so weiter und ich will nicht mehr. Und der Johann Olias auch nicht ankommt. Und der ruft mal vakant ist, dann wäre das ein hervorragender Name. Also wirklich, einer, der wirklich das Business vor Pique aus. Er war ein grandioser Manager für andere Sachen. Er weiss, wie die ganze Wirtschaft...
Haben wir ja noch vergessen, oder? Er war Vermarkter Pim in Saarbrücken, Vreni Schneider oder im Büro von Mark Biber, oder?
Genau. Ja, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass du mit dem Namen kommst, hast du das Gefühl, dass er sich das noch antut?
Ich habe noch nie mit ihm
darüber geredet. Weißt du, es gibt ja auch im Leben so ein Moment, wo du dich dann selber fragst, hey, Moment, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt mit dem ganzen Zermatt, das läuft ja hervorragend, das führt er auch hervorragend, hat gute Leute bei sich, hat er dort schon genug, hat er dort schon alles erreicht, was er eigentlich hätte wollen? Oder will er jetzt einfach ein bisschen ruhiger bleiben? Ich weiss es nicht. Ich möchte ihm es gönnen.
Ich glaube nicht, oder, dass der Franz so wie wir zwei jetzt noch ruhig auf der Couch sitzt. Das kann er nicht. Aber wir müssen halt einfach einmal fragen.
Genau. Hä? Ja. Ja.
Ich glaube, du tust...
Ich tue morgen
du tust morgen mit ihm reden?
Ich sehe ihn morgen.
Gut, also.
Ich sehe ihn morgen. Ich kann ihn eins fragen. Gut. Können wir das nachher noch einspielen? Die Antwort ist das zu spät. Hä?
Oh, das tun wir auch. Im nächsten Podcast, oder? Tun wir das auflösen, oder? Ihr seht, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es bleibt spannend. Zum einen auf der Skipiste, Weltcup-Finale in Quittfeld. Samstag geht es los mit der Abfahrt. Am Dienstag fährt der Marco Odermatt gegen Lukas Pinheiro-Braten um die kleine Riesensalmkugel. Und dann kommen dann schon gleich wir wieder. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder würdet zuschauen oder zuhören. Ich wünsche euch gute Zeit. Ade miteinander. Und hopp Schweiz.